Weltfunk.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm Neu-Ulm e.V. Zu meiner Rechten sitzt die Sonja Putz.
Hi. Hallo, hallo zusammen.
Und ich bin der Paolo Percoco. Wir beschäftigen uns heute mit tibetischem Buddhismus. Und falls die Leute sich da draußen fragen, was hat das denn mit Weltpolitik zu tun, dann ist die Antwort darauf, wir sind eben von der Tibet-Initiative. Wir beschäftigen uns damit, was in Tibet los ist. Wir möchten alles, was in unseren Möglichkeiten steht, dazu beitragen, dass dieses Volk befreit wird, das nämlich seit über 50 Jahren ist Tibet von China besetzt. So, und trotzdem, warum die Philosophie des tibetischen Buddhismus? Ganz einfach, das hat der Dalai Lama selber gesagt, wer die Tibeter und Tibet verstehen will, der sollte eine Ahnung vom tibetischen Buddhismus haben. Und deswegen haben wir uns damit beschäftigt, zumindest mal Grundlageninformationen rauszugeben. Sonja, du selbst bist Buddhistin, tibetische und
Da muss ich gleich mal widersprechen.
Ja, bitte.
Mein Einstieg war in tibetischen Buddhismus, weil ich von dieser Kultur so fasziniert war. Und meine erste Reise 1978 führte mich nach Nepal und da habe ich die ersten Exil-Tibeter kennengelernt. Und ja, und wie gesagt, über den tibetischen Buddhismus kam ich dann zu den Grundlagen überhaupt zum Buddhismus. Und mehr und mehr und mehr, heute würde ich mich als Zen-Buddhistin bezeichnen.
Okay, was da die Unterschiede sind, ja, erfahren wir dann vielleicht im Laufe der Sendung. Möchtest du gleich einsteigen?
Ich würde sagen, wir fangen an, weil es ist ziemlich umfassend. Ich hoffe, dass wir es unterbringen in der Stunde. Ja, also bevor wir überhaupt auf die Besonderheiten des tibetischen Buddhismus eingehen werden, vorab ein paar klärende Sätze zum Buddhismus allgemein, da der tibetische Buddhismus ja nicht für sich steht, sondern sich entwickelt hat aus dem Theravada, also aus dem Urbuddhismus.
Theravada.
Theravada. Theravada bezeichnet man den Buddhismus, den Buddha gelehrt hat.
Der Urbuddhismus.
Genau, okay.
Wie viele Arten Buddhismus gibt es? Viele wahrscheinlich,
oder? Sehr viele. Also da können wir extra Sendung drüber machen. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Was ist der Buddhismus überhaupt? Also der Buddhismus ist kein Glaubenssystem, keine Religion im üblichen Sinne. Geglaubt wird nichts und an gar nichts. Um dies zu erläutern, möchte ich Buddha selbst zitieren. Buddha sagte: Glaubt nicht an irgendwelche Überlieferungen, nur weil sie für lange Zeit in vielen Ländern Gültigkeit besessen haben. Glaubt nicht an etwas, nur weil es viele dauernd wiederholen. Akzeptiert nichts, nur weil es ein anderer gesagt hat, weil es auf der Autorität eines Weisen beruht oder weil es in einer heiligen Schrift geschrieben steht. Glaubt nichts, nur weil es wahrscheinlich ist. Glaubt nicht an Einbildungen oder Visionen, die ihr für Gott gegeben haltet. Glaubt nichts, nur weil die Autorität eines Lehrers oder Priesters dahinter steht. Glaubt an das, was ihr durch lange Prüfung für richtig erkannt habt, was sich mit eurem Wohlergehen und dem der anderen vereinbaren lässt. Ich finde das ziemlich radikal.
Ja, absolut.
Und wir sollten vielleicht noch mal kurz auf das schwenken. Wer war denn nun dieser Buddha oder dieser, der diese Erkenntnisse hatte?
Ja, die meisten haben ja mit Buddha einfach nur so einen dicken Typen im Schneidersitz im Kopf.
Genau.
Dabei war das ja am Anfang mal so ein junger, fideler Typ, ne?
Ganz genau. Und zwar, also das ist historisch belegt, also dieser Buddha Gautama war ein Mensch, er war kein Gott. Und er wurde ca. 563 vor Christus als Sohn des Königs von Shakya geboren. Daher sein Ehrentitel Shakyamuni, Heiliger von Shakya. Sein anderer Ehrenname ist Siddhartha, das heißt derjenige, der sein Ziel erreicht hat. Der Name Buddha bedeutet der Erwachte, das heißt der, welcher Einsicht, Erleuchtung und Weisheit erlangt hat.
Siddhartha ist ja auch dieses berühmte Buch von Hesse,
von, ne? Genau, von Hermann Hesse.
Großen Anklang in der fernöstlichen Welt gefunden hat.
Ja, und vor allem auch in die 60er, 70er Jahre unter all den Hippies.
Ah, die sind deswegen auch alle dann nach Indien
gefahren. Ja, genau, das war mit ein Anreiz.
Okay.
Also der junge Prinz lebte standesgemäß und unbekümmert und beschützt, sein Wohlleben genießend, von der realen Welt abgeschirmt. Bis er eines Tages bei einer Ausfahrt einen alten Menschen, einen kranken Menschen und einem toten Menschen begegnete. Alter, Krankheit und Tod. Als er erfuhr, dass dies das Schicksal aller Menschen sei, egal ob reich oder arm, verlor er das Interesse an seinem luxuriösen Leben und beschloss, dieses aufzugeben und gegen die Heimatlosigkeit einzutauschen. Das Asketen- und Wandermönchstum war zu der Zeit in Indien fast so etwas wie eine Modeerscheinung. Es war die einzige Möglichkeit, den gesellschaftlichen, aber auch den religiösen Zwängen zu entrinnen. Wandermönche lebten sozusagen außerhalb der Gesellschaft, verzichteten auf Besitz und Familie. Askese wurde in vielen Varianten praktiziert. Von einfachen Versenkungsübungen, langem Schweigen, Fasten, Atemübungen, Schlafentzug oder stunden- oder tagelangem Verharren in einer bestimmten Körperhaltung, über selbst auferlegte Torturen wie Nagelbretter bis zur Selbstverstümmelung. Das Prinzip jeglicher Askese war es, durch Entzug elementarer Bedürfnisse oder Peinigen des Körpers einen körperlichen Ausnahmezustand zu erreichen, der dann einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand hervorrufen soll, indem man sich eine unmittelbare Erfahrung des Göttlichen erhoffte. Gautama verließ also im Alter von 29 Jahren Palast und Familie. Er wurde Bettelmönch, ging zu verschiedenen Meistern in die Lehre und übte sich in asketischen Techniken, um zu religiöser Erkenntnis zu gelangen. Nach sechsjährigem Bemühen und rigoroser Hungeraskese sah er ein, dass dies alles nichts nützte. Er gab schließlich die asketische Lebensweise auf, was ihm die Verachtung seiner Begleiter eintrug, und versuchte es mit meditativen Praktiken, die ihn schließlich zum Erfolg führten. Doch nun zu der Frage, welche Erkenntnisse hatte Buddha durch seine Erleuchtung gewonnen? Es sind dies zum einen drei Tatsachen, deren man sich bewusst werden soll und die mit dem Begriff die drei Kennzeichen des Seins beschrieben werden. Nämlich erstens die Tatsache vom ständigen Wandel, zweitens die Tatsache vom Leiden und drittens die Tatsache von der Illusion des Ich. Zu Punkt 1, der ständige Wandel, bedeutet nichts anderes, als dass alles Existierende unbeständig ist. Es gibt nichts Statisches, Unveränderliches. Grundsätzlich ist jede Form vergänglich und damit irreal. Damit ist Sicherheit auf dieser Welt eine Illusion. Das zweite der drei Kennzeichen des Seins ist die Tatsache vom Leiden. Buddha prägte den Lehrsatz Leben ist Leiden und er begründete ihn unmissverständlich mit der Feststellung: Geburt ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Alter ist Leiden, Sterben ist Leiden, Erfülltsein von Trauer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung, von Abneigung und Hass ist Leiden. Vereint sein mit Ungeliebten ist Leiden. Getrennt sein von Geliebtem ist Leiden. Nicht erlangen, was man begehrt, ist Leiden. Das dritte und damit letzte Kennzeichen des Seins ist die Illusion des Ich. Der Mensch ist nach buddhistischem Verständnis nicht das einheitliche Ganze, als dass er in der westlichen Betrachtungsweise angesehen wird. Er hat keine eigentliche Persönlichkeit, sondern setzt sich aus Körper, Empfindungen, Wahrnehmungen, Triebkräften und Bewusstsein zusammen, die in ihrer Gesamtheit das illusionäre Gefühl eines Ich-Bewusstseins vermitteln. Da ist zunächst der Körper. Minutiös werden seine einzelnen Bestandteile aufgezählt, damit sich der Schüler vor Augen führt, dass der Körper bloß eine Hülle und Ansammlung tausender Teile und Flüssigkeiten ist. Ebenso unwirklich sind die Empfindungen und Wahrnehmungen, die durch den Körper ausgelöst werden. Formen, Farben, Gerüche oder Töne haben keine eigene Realität, genauso wenig wie Gefühle, Erinnerungen oder Gedanken. All dies schafft aber in Verbindung mit den Triebkräften wie Hunger, Durst, Zuneigung oder Hass das menschliche Bewusstsein, die Einbildung, ein Ich als statischen Wesenskern zu besitzen. Tatsächlich aber sind die 5 Daseinsfaktoren in einem beständigen Wechsel von Werden, Bestehen und Vergehen begriffen und von ihrem jeweiligen Zusammenspiel abhängig. Am Beispiel eines Schmerzgefühls lässt sich das verdeutlichen. Ein verletzter Körperteil ist anfangs nicht mehr als eine physische Störung. Darauf folgt die Empfindung des Schmerzes, dann die Wahrnehmung der betroffenen Stelle. Als nächstes wehren sich die Triebkräfte, etwa durch Angst, vor den Ursachen des Schmerzes. Das Bewusstsein schließlich identifiziert sich mit dem Schmerzgefühl. Doch wenn das Bewusstsein in der Lage wäre, die einzelnen Stufen genau zu unterscheiden und die vollkommen unpersönlichen Elemente Körper, Empfindung, Wahrnehmung und Triebkraft als dies zu erkennen, was sie sind, würde es verstehen, dass es ein Irrtum ist zu sagen, ich habe Schmerzen. Damit sind nun die 3 Kennzeichen des Seins erklärt, die als die Grundlage der buddhistischen Lehre von der Erfassung der Wirklichkeit unserer Existenz gelten. Zusammengefasst kann man die innere Beziehung dieser 3 Säulen des Buddhismus folgendermaßen beschreiben. Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung sind alle Dinge dieser Welt in ständigem Wandel. Also ist nichts von Dauer, alles ist vergänglich. Daher ist alles Existierende unvollkommen und insofern mangelhaft. Besonders für uns Menschen erwächst daraus das allgegenwärtige Leiden. Nun glaubt der Mensch in seiner Illusion und Selbstüberschätzung an seine einmalige Wichtigkeit und Bedeutung. Er glaubt, dass er seiner ursprünglichen Natur nach eine individuell eigenständige, echt in sich selbst unabhängige Persönlichkeit sei. Das ist aber nicht so. In Wahrheit ist das Fehlen einer eigenen, immer fortbestehenden Substanz, ist die Nicht-Ichheit sein Schicksal. Welches ist nun der Weg, den Buddha in seiner Lehre aufzeigt, um dieses Leiden zu überwinden? In seiner ersten Predigt befasste sich Buddha speziell mit dem 2. der 3 Kennzeichen des Seins, dem Leiden. Er fasste seine Erkenntnisse darüber in 4 Sätzen zusammen, die traditionell als die 4 edlen Wahrheiten bezeichnet werden. Diese lauten: Es gibt Leid im Leben, das Leben ist unvollkommen. Dieses Leid entsteht durch Begierde, Hass und Verblendung. Es ist möglich, sich vom Leid zu befreien. Der Weg dazu wird aufgezeigt im sogenannten 8-fachen Pfad zum rechten Leben. Nach der Lehre des Buddha ist es möglich, dem Kreislauf von Sterben und Geborenwerden zu entrinnen, das Nirvana zu erreichen. Diese Möglichkeit aufzuzeigen, ist das eigentliche Ziel von Buddhas Lehre. Es geht ihm nicht um irgendeine nutzlose Philosophie oder Spekulation über Gott und die Welt, sondern ganz nützlichkeitsbezogen um eine Erkenntnis, die den Menschen weiterhilft. Den Weg, der von den Unzulänglichkeiten, vom Leiden des irdischen Daseins befreit, zeigt Buddha nun in seiner Lehre durch die 4 edlen Wahrheiten, den sogenannten edlen achtfachen Pfad auf. Er beinhaltet rechte Ansicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration und rechte Meditation. Alle Regeln fangen mit Recht an. Darunter versteht man ganz allgemein nicht ich-bezogen, sondern auf das Ganze vollständig, was angemessen ist, was weder zwiespältig noch einseitig ist. Es ist ein Weg der Mitte, der alle Extreme meidet. Das Ziel des Buddhisten ist es, weitere Wiedergeburten zu vermeiden, indem er über den vom Buddha erklärten Weg Erkenntnis, Weisheit und schließlich Erleuchtung erlangt. Dieser Zustand des Zieles wird mit Nirvana bezeichnet. Hierunter versteht man das bewusstseinsmäßige Eintreten in eine höhere oder wahre Wirklichkeit. Da dies ein Zustand jenseits von Dualität ist, ist es auch jenseits des begrifflich rationalen Denkens. Es ist eine Erfahrung der Einsicht in das Wesen der Dinge, die vollständige Befreiung des Geistes und Verwirklichung der höchsten Wahrheit bedeuten. Wörtlich übersetzt heißt Nirvana verwehen, verlöschen. So wie eine Flamme erlischt, wenn der Brennstoff alle ist, so endet für den Mensch das Leiden, wenn er den Lebensdrang aufgegeben und die Unwissenheit überwunden hat. Dadurch schwindet der Wahn, ein eigenständiges Ich zu sein. Beschreiben lässt sich dieser Zustand nicht. Er ist weder durch die Sinne noch durch den Verstand zu erfahren, da er völlig außerhalb des normalen Erfahrungsbereiches liegt. Er ist nur der unmittelbaren Erkenntnis zugänglich. Dies sind die Grundzüge der Lehre Buddhas, so wie sie von allen Traditionen des Buddhismus gelehrt werden.
Weltfunk.
Ihr hört den Weltfunk heute mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm und wir beschäftigen uns mit tibetischem Buddhismus. Neben mir sitzt die Sonja Putz, ihr habt ihr gerade eben schon zugehört und ich gebe an dich weiter.
So, nachdem wir jetzt die Grundzüge des Urbuddhismus gehört haben, können wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem tibetischen Buddhismus, kommen. Vorausgeschickt ist noch zu sagen, dass die tibetische Zivilisation seit ca. 10.000 Jahren besteht. In dieser Zeit war in Tibet die sogenannte Bön-Religion verbreitet. Die Bön-Religion ist eine animistische, schamanistische Naturreligion. Und man kann sich das ja auch gut vorstellen, wenn man sich das Land ein bisschen vor Augen führt, diese Weite, diese Größe, diese Naturgewalten, die da herrschen und wie dünn besiedelt das Land war, dass die Menschen lange Zeit eben an Götter, Geister und Dämonen glaubten. Mittlerweile hat sich aber durch den Einfluss und die Dominanz des Buddhismus in Tibet auch ein transformierter Bön entwickelt, der sich stark dem Buddhismus angepasst hat und mittlerweile kaum noch von ihm zu unterscheiden ist. Wir fangen jetzt an mit der ersten Welle, wie der Buddhismus überhaupt nach Tibet kam. Und zwar war das im Jahre 620. Zu der Zeit herrschte in Tibet ein König mit Namen Songtsen Gampo. Und bevor der an die Macht kam, war Tibet komplett kulturell und politisch zersplittert. Unter seiner Führung wird Tibet erstmals zu einer Hauptmacht in Zentralasien. Und am Ende seiner Herrschaft ist Tibet auf dem Weg zu einer kulturellen Einheit. Also das, was man überhaupt als Tibet bezeichnen kann, hat er zusammengeführt. Grund grundlegend und wichtig dazu war, dass dieser Songtsen Gampo Gelehrte und einige Studenten nach Indien geschickt hat, um so etwas wie ein tibetisches Alphabet nach dem Vorbild des Sanskrit-Alphabetes zu entwickeln und festzuschreiben. Und erst nachdem eine gemeinsame Sprache in diesem Land vorhanden war, war natürlich auch möglich, Texte zu übersetzen. Das war also die Grundlage, dass man überhaupt buddhistische Texte verstehen konnte in dem Land. Was das Ganze dann beschleunigt hat, war, dass dieser König Songtsen Gampo sich mit einer chinesischen Prinzessin mit Namen Weng Cheng, was übrigens seine fünfte Frau war, verheiratet hat. Und diese Prinzessin war Buddhistin. Sie brachte als Hochzeitsgeschenk eine riesige Buddha-Statue mit ins Land. Unter anderem auch eine Gemahlin von ihm, die aus Nepal kam, die auch eine große Buddha-Statue mit ins Land brachte. Songtsen war davon sehr angetan und hat zwei Tempel für diese Statuen bauen lassen. Und einer davon ist der bekannte Chokhang-Tempel in Lhasa, der bis heute besteht. Also der vielleicht auch manchen bekannt ist. Man kennt da Bilder, wo Hunderte von Tibetern Niederwerfungen machen vor diesem Tempel. Also das war der erste buddhistische Tempel überhaupt. Und jetzt ein kurzer Einschub. In die 60er Jahre wurde von den Roten Garden diese Statue zerstört. Der Tempel wurde 1966 in ein Schweineschlachthaus umgewandelt. 1972 bis 80 wurde der Chokhang restauriert und Bruchteile der Statue, die nur aufzufinden waren, sind jetzt wieder im Chokhang ausgestellt und werden heute wieder von Tausenden von Tibetern verehrt. Jetzt machen wir einen Zeitsprung ins Jahr 740. Da herrschte ein König Trisong Detsen und der führte den Buddhismus als Staatsreligion ein. Und jetzt wird spannend, denn dieser König Detsen lädt den indischen Tantra-Meister Padmasambhava, auch bekannt als Guru Rinpoche, ein, ihm bei der Verbreitung der Lehre Unterstützung zu gewähren. Padmasambhava kam und das erste buddhistische Kloster Samye wurde gegründet. Samye sieht von der Luft aus wie ein buddhistisches Mandala. Nochmal ein kurzer Einschub. Samye sowie weitere 6000 Klöster, nämlich 90% aller Tempel und Klöster in Tibet, wurden während der Kulturrevolution zerstört. Samye wurde wieder aufgebaut, ist aber nur noch ein blasses Abbild der ursprünglichen Anlage. Wirklich bedeutsam und einflussreich ist eben durch diesen König Detsen dann der Buddhismus breit gefächert eingeführt worden. In Samye wurden dann erstmals 7 Mönche auf Probe ordiniert, was man später als den Beginn des Mönchstums in Tibet betrachten wird. Das war also die erste Mönchsgemeinschaft. Um 740 ging es dann erst richtig los. Wir haben ja jetzt kurz gesagt, also dass dieser Padmasambhava ein großer tibetischer tantrischer Yogi war. Und was heißt denn das überhaupt, Tantrik? Was ist das? In Indien gab es zu der Zeit tantrische Yogis der buddhistischen Tradition, die eine Art sexuellen Yoga und andere mystische, radikale Mittel anwandten und dadurch angeblich magische Kräfte bekamen und Erleuchtung erlangten. Und Padmasambhava war einer der größten dieser tantrischen Yogis. Man sagt, er habe die Geister Tibets gebändigt, nämlich die der Bön-Religion, und in einer Art magischem Gefecht bezwungen, sie dann aber nicht vernichtet, sondern als Dharma-Schützer, Beschützer der Lehre Buddhas, verpflichtet. Einbindung der alten Bön-Religion in die buddhistische Lehre war natürlich ein sehr geschickter Schachzug. Padmasambhava machte die tantrische Ebene der Lehren in Tibet heimisch. Und da haben wir jetzt den ersten großen Unterschied. Wir wollen ja auf die Unterschiede eingehen zum Urbuddhismus. diese Tantrik hat sich ja lange, lange nach Buddhas Leben entwickelt, eben andere Möglichkeiten, um Erleuchtung zu erlangen. Viel aber in Tibet auf einem gesunden Nährboden, da die Tibeter ja von Zauberern, Dämonen, Geistern durch die Bön-Religion geprägt waren, war die Tantrik etwas, was dort sofort Fuß gefasst hat, weil es ihnen sehr entgegenkam. In dieser Zeit sagt man, dass die Nyingma-Schule, also der erste Orden des tibetischen Buddhismus, die Schule der ursprünglichen Übersetzung genannt, das ist der älteste Orden des tibetischen Buddhismus und der beruft sich auf diese Periode.
Weltfunk.
So, wir sind jetzt im Jahr 836. Mittlerweile herrscht in Tibet ein König mit Namens Langdharma. Er scheint ein ziemlich übler Kerl gewesen zu sein. Man sagt auch, er hat Hörner auf den Kopf getragen, darum immer eine Kopfbedeckung, damit man das nicht sieht. Und er war derjenige, der den Buddhismus bekämpft hat und die alte Bön-Religion wieder favorisiert hat. Da kommt jetzt eine Geschichte, die einen grundlegenden Unterschied zum Theravada, also zum Urbuddhismus, zeigt, die aber verbrieft ist, nämlich direkt vom Dalai Lama erzählt wurde. Und zwar geht es um das, dass 842 ein Mönch, der hieß Dorje, nämlich diesen Langdharma ermordet hat. Was eigentlich im Buddhismus grundsätzlich unvorstellbar ist. Aber Langdharmas Ermordung durch den Mönch Dorje berührt einen Kerngedanken des tibetischen Buddhismus, der auch sehr viel mit der Geschichte des Landes zu tun hat. Der tibetische Buddhismus vertritt keinen strikten Gewaltverzicht. Um Unrecht zu verhindern oder dem Bösen zu begegnen, kann auch die Anwendung von Gewalt gerechtfertigt sein. Die Tibeter, und darin sind sie allen anderen Völkern gleich, waren nicht immer friedliebend. Ich stellte dem Dalai Lama eine uralte Frage in modernerer Formulierung. Was, wenn ich Hitler hätte töten können, bevor das millionenfache Morden begann? Und der Dalai Lama hat darauf geantwortet, wenn es um das Wohl vieler geht, dürfen theoretisch gewaltsame Mittel eingesetzt werden. Das gilt im Vajrayana, das ist eben dieser Tantra-Buddhismus, wie im Mahayana-Buddhismus und stellt einen der grundlegendsten Unterschiede zwischen diesen beiden und dem Theravada dar. Das Theravada war die erste Schule des Buddhismus, die nach dem Tod des Buddha entstand. Ja, und das ist auch eine Eigentümlichkeit des Mahayana-Buddhismus von Anfang an. Wenn Hinayana-Mönche, also Theravada-Mönche, die Meinung vertreten, dass Mahayana gehöre nicht zu den vom Buddha selbst dargelegten Lehren, so unter anderem deshalb, weil es im Mahayana Lehren gibt, die das Töten unter ganz bestimmten Umständen erlauben. Nach der Ermordung des Königs Langdharma, das war Ende des 8. Jahrhunderts, kam der Buddhismus in Tibet noch einmal völlig zum Erliegen. Mönche mussten in den Untergrund gehen oder flohen nach Indien, Klöster wurden geschlossen und das Land zerfiel komplett, also die zentrale Macht Tibets war somit wieder zerstört und eine lange Zeit der Demoralisierung und des Chaos begann. Dieser Zustand endete erst 1247, als der mongolische Fürst Godan, der ein Enkel Chinggis Khans war, einen Lehrer der Sakya-Schule, die aber im Untergrund eben weiter existiert haben, gleichzeitig zum Oberherrn Tibets bestimmte. Und jetzt wird es wieder spannend. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts begann die zweite Ausbreitung des Buddhismus in Tibet. Der westtibetische König Kore, der zu der Zeit regierte, und jetzt wiederholt sie wiederum die Geschichte Buddhas, entsagte dem Königsthron und wurde buddhistischer Mönch mit Namen Yeshe Ü. Er entsandte 21 begabte tibetische Mönche nach Indien zum Studium. Zwei kamen nach 17 Jahren intensivem Studium zurück, begleitet von einigen indischen Gelehrten. Auf Einladung Jesches kam auch der herausragende indische Meister Atisha ins Land, der die weitere Entwicklung maßgeblich beeinflusste. Gleichzeitig bereiteten die einfallenden Muslime dem indischen Buddhismus in dieser Zeit im Verlauf des 11. und 12. Jahrhunderts ein Ende. Ein Schüler Atishas gründete die Kadam-Schule, aus der später die Geluk hervorgingen. Der Geluk-Orden ist derjenige, dem der Dalai Lama angehört. Ein großes Anliegen von Atisha war, dass Vinaya den Verhaltenskodex für Mönche, so wie Buddha ihn ins Leben gerufen hat, wieder zu etablieren. Denn man kann sich vorstellen, dass in diesen Chaoszeiten die Moral auch der Mönche, der Lamas, sehr gelitten hatte. Und er war eben gekommen, um diese Orden wieder zu reformieren und sie wieder daran zu erinnern, was Buddha gesagt hat. Nämlich, das erste Gebot war das Gebot der sexuellen Enthaltsamkeit. Das zweite war kein Alkohol und keine berauschenden Substanzen. Das dritte war Verbot, Menschen und Tiere zu töten. In dieser Zeit gründete sich dann die Schule der Sakyas. Das war dann praktisch der dritte Orden.
Weltfunk.
So, dann machen wir weiter. Wir sind ja im Jahre 1200. Zu der Zeit entsteht die Schule der Kachis, die mündliche Übertragung von Lehrer zu Schüler. Das ist insofern sehr wichtig. In der Zeit entstand das Kloster Zurpu durch den ersten Karmapa. Und der Nachfolger des ersten Karmapas, Karmapakshi, begründete das Tulku-System der bewusst wiedergeborenen Lamas bei der Nachfolge politisch-religiöser Würdenträger. Und das ist eine Besonderheit des tibetischen Buddhismus. Der tibetische Buddhismus in seiner heutigen Gestalt wäre undenkbar ohne eine Erscheinung, die von den Tibetern Tulku genannt wird. Als Tulku bezeichnet man einen Lehrer, der sich, obwohl er bei seinem Tod ins Nirvana eingehen könnte, aus Mitgefühl für die Leiden anderer bewusst für eine Wiedergeburt als Mensch entscheidet. Der Dalai Lama ist der bekannteste Tulku der Welt. Der Tulku ist wie so vieles in der tibetischen Kultur Ausdruck des Bodhisattva-Ideals im tibetischen Mahayana- und Vajrayana-Buddhismus. Noch 1950 wurden viele tibetische Klöster von einem Tulku geleitet, aber schon vorher war die Tulku-Rolle von einzigartiger Bedeutung in der tibetischen Geschichte. Der ihrem Namen beigefügte Ehrentitel Rinpoche oder Kostbarer macht dies deutlich. Die buddhistischen Klöster Indiens sind nie von reinkarnierten Lehrern geleitet worden. Dazu kam es erst in Tibet. Der erste Tulku war im 12. Jahrhundert der Kachi-Lehrer Dusum Khyentpa. Er bereitete seine Schüler zu Lebzeiten auf seine Wiedergeburt vor. Er gab ihnen sogar den Ort seiner nächsten Geburt an. Sie suchten ihn dann im Sinne der Tradition, um ihn im Sinne der Tradition zu erziehen, damit er sie erneut leiten konnte. Da die buddhistischen Lehrer in Tibet schon lange das Bodhisattva-Handeln als Ideal des erleuchteten Wirkens in der Welt sahen, war dies nur ein kleiner Schritt. Ein kleiner Einschub, vielleicht für manche Zuhörer irritierend, schon mal gehört, dass es zurzeit zwei Karmapas gibt. Und zwar der erste ist der Ogyen Trinle Dorje, der sowohl von China als vom Dalai Lama anerkannt wurde. Er konnte aber 1999 fliehen und lebt jetzt in der Nähe vom Dalai Lama in Indien. Der zweite Karmapa, Trinley Taye, ist vielleicht Anhängern der Karmakachi-Schule ein Begriff. Ole Nidal ist der Gründer all dieser Zentren und er wird eben von dieser Karmakachi-Schule als der richtige Karmapa anerkannt. Und da gleich noch zur anderen Besonderheit. Es gibt zurzeit auch zwei Panchen-Lamas. Ein Panchen-Lama ist die zweithöchste Instanz nach dem Dalai Lama in der Geluk-Tradition. Der vom Dalai Lama anerkannte Panchen-Lama heißt Chökyi Nyima. Der ist geboren 1989 und im Alter von 6 Jahren, nachdem ihn der Dalai Lama anerkannte, ist er samt seiner Familie bis heute verschwunden. Wir machen alle Jahre Aktionen mit der Anfrage, wo ist der Panchen Lama?
An die chinesische Regierung.
An die chinesische Regierung, genau. Die bisher sagt, es geht ihm gut, er will nicht gestört werden. Das ist das, was wir zur Antwort bekommen. Also nach dem Verschwinden des vom Dalai Lama anerkannten Panchen Lama wurde dann von China ein sogenannter Fake Panchen Lama eingesetzt mit Namen Gyaltsen Norbu, der jetzt auch Mitte 20 ist. Aber im Moment sieht es so aus, als ob das ein Schuss nach hinten gewesen wäre, denn dieser Gyaltsen Norbu fängt an, Kritik zu üben an der chinesischen Regierung. Seine letzten Meldungen waren dahingehend, dass er die Behandlung der Tibeter kritisiert hat und dass er meinte, man müsste doch das insgesamt nochmal überdenken. Was das Brisante daran ist, dass das seit Jahrhunderten so ist, dass der Panchen Lama den wiedergeborenen Dalai Lama anerkennt und umgekehrt. Und somit war das ein Schachzug der Chinesen, dass nämlich, ich meine, der jetzige Dalai Lama ist 80 Jahre und man kann davon ausgehen, dass er in den nächsten Jahren oder hoffentlich Jahrzehnten sterben wird. Und somit muss der nächste Dalai Lama vom Panchen Lama anerkannt werden. Und da sie einen in der Hand haben, hoffen sie natürlich, dass der dann einen in Tibet Geborenen anerkennen wird. Aber es bleibt zu hoffen, dass der bis dorthin erkannt hat.
Aus dem Grund, dass die chinesische Regierung den dann quasi auch gleich für ihre Zwecke
ganz
hernehmen
genau.
kann.
Dass sie den dann auch instrumentalisieren können. Also der Dalai Lama wurde ja auch aufgefordert, sich in Tibet zu reinkarnieren. Also der jetzige Dalai Lama.
Das war der Witz von wegen, jetzt ist nicht nur noch Geburtenkontrolle, sondern auch Wiedergeburtenkontrolle.
Genau, so sieht's aus.
Ja. Ja, also, an der Stelle sei mal ganz kurz gesagt, dass wir nichts gegen Chinesen haben. Wir sprechen die ganze Zeit von der kommunistischen Partei in China, die ihr eigenes Volk ja auch unterdrückt.
Natürlich.
Nur am Rande halt.
Nur am Rande, aber das ist natürlich so, dass wir absolut nichts gegen Chinesen haben. Nur gegen die chinesische Politik und die Machthaber eben. Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo der vierte Orden, nämlich die Gelux, gegründet wurden. Das war im Jahre 1409. Der König Tsongkhapa gründete das Kloster Ganden. Das war das erste Kloster der Gelug-Schule, der auch der Dalai Lama angehört. Und somit hätte man kurz über die Entstehung der 4 heute noch existenten tibetisch-buddhistischen Hauptlinien, nämlich die Nyingmas, das waren die ersten, die Sakyas die zweiten, die Kachus die dritten und die Gelug-Tradition praktisch die vierte Orden, wobei man die Gelug wiederum so als die Reformer bezeichnet, die da wieder ein bisschen aufgeräumt haben mit Dämonenglauben und sonstigen, was sie da immer wieder eingeschlichen hat. Ja, das ist also im Wesentlichen das, was man jetzt zum tibetischen Buddhismus zu sagen hatten. Ich denke, wir können jetzt noch ganz kurz, uns bleibt noch ein bisschen Zeit, auf die Bedeutung des tibetischen Buddhismus im Westen eingehen, weil ich denke, das ist die bekannteste Form des Buddhismus. Es gibt auch die meisten Zentren weltweit im tibetischen Buddhismus. Und das rührt daher, dass durch die Besetzung Tibets und die Vertreibung kann man ja nicht sagen, die Flucht des Dalai Lamas, er wurde begleitet von zehntausenden Tibetern und natürlich in der Folge von vielen hochstehenden, bestausgebildeten Lamas, die dann in den Westen geflohen sind, erst nach Indien und sich dann über die ganze Welt verteilt haben und somit die tibetisch-buddhistische Lehre sich über die ganze Welt verbreitet hat. Also man kann sagen, ohne die Besetzung Chinas wäre vermutlich der tibetische Buddhismus heute nicht in dieser Form im Westen angekommen. Es gibt da übrigens auch eine Prophezeiung dazu, dass es so kommen wird, dass er sich verbreiten wird in der westlichen Welt. Ja, man kann dazu sagen, es hat sich alle 4 Orden haben sich mittlerweile etabliert. Es gibt zahlreiche Zentren auch in Deutschland. Also wenn man da mal ins Internet geht, man kann sich wirklich breit gefächert informieren über den tibetischen Buddhismus in den jeweiligen Zentren oder übers Internet. Das ist sehr interessant, eben auch nochmal die Unterschiede herauszuarbeiten. Und ich meine, der, ich sage jetzt mal, die Galionsfigur des tibetischen Buddhismus ist nach wie vor der Dalai Lama. Wenn man vom tibetischen Buddhismus spricht, wird er im selben Satz genannt. Wobei er immer wieder sagt, er ist nur ein einfacher Mönch. Also er sieht sich nicht als das Oberhaupt aller tibetischen Orden. Er ist nicht mal das Oberhaupt des Gelug-Ordens. Das wird immer fälschlich dargestellt. Aber er war bis vor kurzem eben das politische und spirituelle Oberhaupt Tibets. Mittlerweile nicht mehr. Ja. Man kann noch ganz kurz, viel Zeit haben wir
nicht
mehr.
Nein, leider nicht. Und da klingelt auch, irgendjemand hat seine Tasche hier reingestellt, okay, da klingelt ein Handy.
Okay.
Das heißt, da ruft uns gerade jemand an.
Ja, genau. Ich denke, das ist so ein Riesenthema. Wir haben das heute wirklich nur anreißen können. Und ich denke, es wird sich lohnen, dass wir vielleicht bei einer weiteren Weltfunksendung nochmal drauf eingehen, zum Beispiel auf die Dalai Lamas. Was heißt das überhaupt? Was hat das für Bedeutung? Und das Ganze nochmal im Hinblick auch, was bedeutet die Ausbreitung des Buddhismus im heutigen China wiederum für Tibet? Das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Sache. Ich möchte sagen, dass im Internet dann Literaturhinweise drinstehen werden auf unserer Homepage von Radio Free FM.
Ja, auch das Buch, aus dem du vor ein Stück gelesen hast, könnt ihr nachher alles nachlesen.
Ganz wichtig, wer das gelesen hat, der weiß dann wirklich Bescheid.
Sag doch mal kurz, wie es heißt.
Das Buch heißt Tibet, die Geschichte eines Landes. Und das ist ein Interview des Dalai Lamas mit einem amerikanischen Journalisten, der Thomas Laird heißt. Und wir werden dann nochmal genaue Angaben eben im Internet darüber machen.
Genau, findet ihr nachher. www.freefm.de/programm/Weltfunk. Ja, genau, unsere nächsten Treffen. Wir von der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm e.V. treffen uns einmal im Monat, und zwar an jedem zweiten Montag. Das ist in dem Fall der 11. Januar im Café Dar in Neu-Ulm in der Augsburger Straße. Am kommenden Montag um 19 Uhr. Im Café da in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. Wer sich interessiert oder angesprochen fühlt, kommt vorbei. Ja. Ich dachte, wir wechseln uns ab.
Ah, okay.
Wir haben hier gerade noch eine Liste, was wir so anstehen haben. Wir haben nämlich noch eine Flaggenaktion. Am 10.3. ziehen wir durch Ulm und Neu-Ulm mit Tibet-Flaggen, um auf genau diese Situation hinzuweisen, die gerade in Tibet herrscht. Da kann man sich auch gerne anschließen. Dazu kommt am besten auch am Montag ins Café da um 19 Uhr. Außerdem veranstalten wir einen Bücherflohmarkt. Der nächste ist am Palmsonntag, das ist der 20. März 2016 in Pfaffenhofen. Und dafür suchen wir auch immer Leute, die uns helfen, die ganzen Bücher zu schleppen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, meldet euch bei uns. Tibet, wie geht unsere E-Mail-Adresse?
tibet-ulm.de.
Das ist die Website.
Die Website.
Ja gut, ihr werdet uns schon finden.
Also dann findet ihr uns, da steht
genau,
ja unsere Adresse.
Im Radio anrufen oder im Kaffee anrufen. Ja. Der Alex scharrt schon mit den Hufen. Hier geht's jetzt gleich weiter. Gewohnt friedlich mit Flower Power bei Free FM. Das war der Weltfunk heute am 7. Januar 2016. Danke fürs Zuhören. In 4 Wochen sind wir wieder bei euch. Sonja, vielen Dank.
Ja.
Das war ein ziemliches Brett.
Das war's wirklich.
Ja, wer das nochmal in Ruhe nachhören kann, der kann das auch tun auf unserer Website. Ciao, danke fürs Zuhören.
Ich danke euch fürs Zuhören.
Free.
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
Ich war ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann in Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben die gerade die Tibeter immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tankermalerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig. Das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was denn alles passiert ist. Und es ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun. Wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge?
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet-Support-Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.
Weltfunk.